Unser wichtigster Gast hier, unser Herr und Heiland, ist Jesus, gegenwärtig in der heiligen Hostie. Deswegen auch beim Vortrag ist er ausgesetzt, damit wir immer wieder auf ihn schauen. Alles soll hinführen zu ihm, zu unserem Heiland, zu unserem Herrn und Gott. Er ist hier der Wichtigste. Er ist der Herr. Er ist unser Heiland. Er kann uns heilen. Er kann uns erlösen. Er kann uns glücklich machen. Deswegen schauen wir immer wieder auf ihn. So schön wie Papst Benedikt eben diesen Gedanken zum von Leichnamsfest einmal gesagt hat vor 10 Jahren, dass er in der Kirche auch einen eucharistischen Frühling sehen kann. Die Worte sind ja schon bekannt, dass er sagt, dass wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, kommt der Frühling in der Kirche, und gleichzeitig betont Papst Benedikt den eucharistischen Frühling, dass er bemerkt, wie viele Menschen immer wieder zu Jesus in die Kirche kommen und einfach bei ihm da sind, um einfach ihm alles abzuladen, alles, was uns schwer ist, vor ihm zu klagen. Und das ist auch das Thema heute, das ich mit euch betrachten möchte, was wir eigentlich nicht richtig gelernt haben. Dieses Klagen vor Gott. Klagen vor Gott heißt nicht, Jammerlappen vor den Menschen zu sein. Wir jammern gerne anderen Menschen die Ohren voll und vergessen, dass die Menschen ein sehr kleines Ohr haben. Wir haben zwar 2 Ohren, aber das hilft auch nichts. Trotzdem sind unsere Ohren klein. Wenn jemand anfängt zum Jammern, dann gehen unsere Ohren ganz schnell zu. Anders ist es bei Gott. Ja, er sagt, kommt zu mir, wenn es euch schlecht geht. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Also vor ihm dürfen wir jammern, vor ihm dürfen und sollen wir klagen. Ich sage, wir werden es gleich noch betrachten. Also Christsein heißt nicht, okay, ich muss jetzt Opfer bringen. Die Mutter Gottes sagte in Fatima, betet und opfert, denn so viele gehen verloren, weil niemand für sie betet und opfert. Also nochmal ein Opfer, nochmal runterschlucken, nochmal ein Opfer, nochmal runterschlucken, nochmal ein Opfer, nochmal runterschlucken. Und dann sind wir erst richtig krank, wenn wir alles runtergeschluckt haben und sich alles hier angehäuft hat. Und dann können wir erst recht opfern. All die Krankheiten, die durchs Runterschlucken gekommen sind. Aber das meint Gott nicht. Sicher sollen wir opfern. Sollen wir immer wieder auch, was uns schwerfällt, eben Jesus hinlegen. Jesus, aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der armen Sünder. Aber nicht runterschlucken, weil das macht uns krank, und diese Krankheiten will Jesus nicht. Das sind dann diese vielen, vielen, vielen auch zum Teil unheilbaren Krankheiten, weil der Arzt sagt, er tut mir leid, ich kann Ihnen hier nicht helfen. Ja. Also, dass wir das richtig lernen dürfen, dieses vor Gott klagen, vor Gott immer wieder unser Herz auszuschütten. Der werde es euch gleich auch erklären, dass es sehr biblisch ist, dass eigentlich in der jüdischen Tradition dieses Klagen vor Gott tief verankert ist. Denken wir an David, ich komme gleich darauf zurück. Die Psalmen, die Hälfte der 150 Psalmen sind Klagelieder. Denken wir an den Hiob, bevor er Ja sagen kann, klagt er vor Gott. Schüttet seine Klagen aus. Denken wir an Jesus, kommen wir auch gleich darauf zurück. Auch er klagt vor dem Vater. Und es ist ganz wichtig, damit wir zu diesem Ja kommen können. Wir haben heute im Tagesevangelium, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Aber damit wir Ja sagen können, müssen wir erstmal lernen, vor Gott alles auszuschütten, was uns schwer ist. Schau mal auf die Mutter Gottes, der Erzengel Gabriel kommt und verkündet ihr eine große Botschaft. Sie soll die Mutter des Erlösers werden. Die Mutter Gottes schluckt nicht runter, sondern sie spricht. Alles, was sie bewegt, spricht sie aus. Wie kann das geschehen? Und so weiter und so fort. Sie stellt ihre Fragen. Und dann erst, als sie die Antwort bekommt, Gott wird es wirken, spricht sie ihr Ja aus. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und dann bleibt sie bei ihrem Ja durch das ganze Leben, bis hin zum Kreuz. Und bei Jesus sehen wir es, bevor er dann sein endgültiges Ja sagt und das Kreuz auf sich nimmt, ist er 3 Stunden lang im Ölgarten auf Gethsemane und klagt vor dem Vater. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er schüttet seine ganze Klage aus. Und dann wird er gestärkt. Und mit dieser Kraft des Vaters kann er diesen Weg bis zum Ende gehen. Also damit wir wirklich Ja sagen können zu unserem Opfer, das dann Segen bringt für die ganze Welt, ist es wichtig, dass wir klagen vor Gott. Sagt weiter etwas, was ihr zum ersten Mal hört, was ich auch vor einiger Zeit zum ersten Mal betrachtet habe und so große Augen gemacht habe, was eigentlich eine ganz alte biblische Wahrheit ist. Und das, was wir eigentlich auch in der 2. Seligpreisung vorfinden: Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. So wie lernen wir, diese Seligpreisung auch wirklich zu leben, damit sie uns Segen bringt, damit sie uns Trost bringt. Wenn wir opfern und leiden, dann soll es uns ja Trost bringen. Und denken wir an viele Heiligen, die die schlimmsten Leiden getragen haben, aber ein Beispiel der Freude gewesen sind. Denken wir zum Beispiel an die heilige Anna Schäfer von Mindelstetten. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich denke, es waren 25 Jahre, wo sie ans Bett gefesselt war, leiden musste, die schlimmsten Leiden hatte und trotzdem fröhlicher Mensch war. Und das Kolossale ist dann, dass dann Menschen zu dieser kranken Person kommen, die die schlimmsten Leiden tragen muss, vielleicht auch wundgelegen ist, weil damals gab es sicher noch nicht diese Krankenbetten, die wir heute zur Verfügung haben. Und die andere Menschen getröstet haben. Sagen wir, wie ist das möglich? Menschen in furchtbaren Leiden, so tief im Frieden Gottes, dass sie andere Menschen trösten können. Eben diesen Weg dürfen wir lernen. Sicher heißt immer, wir sollen keine Leiden suchen, brauchen wir nicht. Leiden gibt's genug. Denkt zurück an diese Coronavirus-Zeit. Wer hat da nicht gelitten unter dieser oder jener Anordnung? Und auch hier die Frage an euch, habt ihr darüber schon vor Gott geklagt? Wir brauchen nicht schimpfen. Was allgemein gängig ist, dann schimpft man über den Politiker und schimpft man über diesen Bischof und schimpft man über diesen Pfarrer und so weiter. Schimpfen bringt überhaupt nichts. Und auf die Straße gehen, rebellieren, ob das was bringt, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich auch nichts. Aber was bringt, wirklich diese Klage vor Gott ausschütten, damit er uns seinen Trost und seine Hilfe schenkt und dass wir durch diese schwere Zeit durchstehen können und Ja sagen können. Weil das Allerschlimmste ist doch unser Jein. Jein. Und das macht uns krank. Das zerlegt uns. Wir haben Anordnungen, Coronavirus-Zeit, sagen weder Ja noch Nein und sind dann in dieser inneren Zerrissenheit. Und das macht uns krank. Dann noch diese ganzen Ängste, die noch draufgepackt werden. Und dann sollen wir überleben. So, Jesus sagt ja selbst, alles andere kommt vom Bösen. Entweder Ja oder Nein. Dieses Jein kommt vom Bösen. Und damit wir unser Ja sagen können, auch zu allen Schweren, zu jedem Schmerz, ist es wichtig, dass wir es vor Gott aussprechen, dass wir vor ihm klagen, immer wieder unsere Klage vor ihn bringen. Auch ganz ratsam, vielleicht am Abend vor dem Schlafengehen, sich das einzugewöhnen. Wie war der heutige Tag? Oh, das und diese Enttäuschung und dieser Schmerz. Vor Gott klagen. Bei Jesus abladen. Kommt alle zu mir, ihr müde und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Oft vergessen wir es und suchen dann die Ruhe im Schlaf und finden sie nicht. Wir können es im Schlaf nicht abladen. In der Nacht kommt dann alles auf uns, was wir nicht verarbeitet haben. Denkt man an die schrecklichen Träume, die wir dann auch als Albträume vielleicht bezeichnen. Warum? weil wir es mit in den Schlaf nehmen. Und dann stehen wir gerädert auf in der Früh und dann geht's so weiter. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Wie gesagt, schau mir auf Jesus. Er ist unser großes Vorbild. Er hängt nicht am Kreuz und singt Halleluja, Halleluja. Vater, gleich habe ich es geschafft, gleich ist die Welt erlöst. Er beginnt mit einer Klage. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann können Sie den Klagepsalm, Psalm 22 verfolgen, den Jesus wahrscheinlich dann gebetet hat, still weiter gebetet hat. Seine ganze Klage schüttet er aus. Alles, was er leiden muss, diesen ganzen Schmerz, bringt er vor den Vater. Und dann der Psalm endet dann, so wie es dann auch Jesus betet, mit diesem Vertrauen auf die Hilfe des Vaters. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. So kann man sagen, von diesem Psalm 22, den Jesus am Kreuz betet, hören wir den Anfang und das Ende. Und dann noch all die anderen wunderbaren Worte, die Jesus noch in den anderen Worten am Kreuz uns hinterlassen hat als Testament. Lernen wir von Jesus dieses Klagen vor Gott, alle Schmerzen auszuschütten. Ich wiederhole es nochmal, was ganz wichtig ist. Werden wir nicht zum Jammerlappen bei den Menschen. Weil wir übertragen da nur unsere Leiden auf den anderen und dann darf der es tragen. Ja? Die Mama denkt, okay, jetzt hat es mir abgegeben, dies oder jener, und dann darf ich schauen, wie ich das wieder loswerde. Wir sind dann oft wie Esel, auf die draufgeladen wird und draufgeladen wird und draufgeladen wird, solche Lastenträger. Und wir fühlen uns vielleicht noch als Sühneseelen, wenn wir so viel tragen müssen. Aber irgendwann sagt der Esel, ich will nicht mehr, IA, Schluss, aus, vorbei. Und es bleibt störrisch stehen, wie der Esel hat manchmal sein können. Wir sind keine Esel, sind keine Lastenträger. Er ist gekommen, um uns die Last abzunehmen. Er sagt, mein Joch ist süß und drückt nicht. Nehmt mein Joch auf euch. Und diese Last, die wir dann mit Jesus tragen, ich erinnere noch mal an heilige Anna Schäfer von Mindelstetten, wird dann so leicht, dass wir andere Menschen trösten können. Den Frieden, den Jesus uns schenkt, weitergeben dürfen. Ja, ist ganz wichtig, diese Trauer, diese Schmerzen, diese Leiden richtig anzunehmen. Ich habe dazu ein kleines Heftchen gemacht, ein paar Seiten. Braucht euch jetzt nicht alles merken, ihr könnt es dann gerne nachlesen. Vom Kummer zur Freude, diese verschiedenen Schritte. Auch wieder sehen wir den Vorteil von der Coronavirus-Zeit. Konnten das zu vielen Guten nützen. Seht es auch draußen, 5 neue Heftchen sind entstanden, was schon höchste Zeit war. Nie war Zeit dafür, das zum Verfassen. Jetzt durch diese Coronavirus-Zeit war auch die Zeit, diese Heftchen zu verfassen. Und hier ganz wichtig, dieser Gedanke vom Kummer zur Freude. Wie kann ich diese Lasten tragen mit Jesus, damit sie mich nicht erdrücken, damit sie mich nicht zerstören, sondern dass ich wirklich ein froher Mensch bin. Ein Kennzeichen von uns Christen sollte die Freude sein. Die Freude des Heiligen Geistes, der auf uns herabgekommen ist, eigentlich durch die Firmung. Und wo ist diese Freude, die wir ausstrahlen sollten? Wir Christen sollten ein Zeugnis der Freude sein. Wo ist diese Freude geblieben? Müssen wir sie wieder ausgraben? Sie ist da. Vielleicht schlummert sie. Ja? Also wir dürfen Zeugen der Freude sein, so wie jemand schon gesagt hat, ein trauriger Christ ist wirklich ein trauriger Christ. Und denken wir an die Heiligen, es gibt ganz, ganz große Beispiele wie den heiligen Diakon Laurentius, der gemartert worden ist auf einem glühenden Rost und selbst da seinen Humor behalten hat. Und dann ausgerufen hat, hallo, die eine Seite ist schon genug gebraten, ihr könnt es mir jetzt umdrehen. Ja. So, wie schafft man das, in solch einer Freude zu bleiben, in so einem Humor, selbst auf dem Rost des Martyriums? Oder ein anderer Heiliger, der bekannt ist für seinen Humor, der heilige Thomas Morus von England, der eben als Hochverräter hingerichtet worden ist, weil er sich gewagt hat, König Heinrich VIII. Zu sagen, du hast nicht das Recht, eine Frau zu verstoßen, eine andere zu nehmen. Er wurde dann zum Tode verurteilt. Ja, und dann, bevor er dann hingerichtet worden ist und geköpft worden ist, hat er seinen langen Bart auf die Seite geschoben. Gesagt, ja, wenigstens mein Bart hat keinen Hochverrat begangen. Ja, so, woher nehmen die Freude? Im Angesicht des Todes. Wenn ich weiß, gleich ist mein Kopf weg. Ich kann noch Scherze machen. Ja? Oder auch durch diese Scherze noch wichtige Glaubensbotschaften weiterzugeben. Ich fürchte den Tod nicht. Ich glaube an die Auferstehung. Ja, ganz wichtig ist also für uns, diese Schmerzen anzunehmen. Ich darf euch hier dann verschiedene Gedanken auch vortragen, die ich von Peter Scacero auch gelesen habe und die ich euch gerne weitergeben möchte. Also wenn wir diesen Schmerz, diese Leiden, diese Enttäuschung, die wir erlebt haben, eben erfahren, liegt darin eine große Chance, dass unsere Selbsterkenntnis vertieft wird und sie eine tiefe Veränderung in uns bewirkt. Sofern wir den Mut haben, uns wirklich auf diesen Prozess einzulassen. Ihr werdet es gleich hören. Wenn wir diesen Weg gehen, dass wir unsere Schmerz, unsere Enttäuschungen immer wieder vor Gott klagen, aussprechen, werden wir verändert. Ich werde dann am Ende dann euch vorlesen, diese ganze Litanei, was sich zum Guten verändert in unserem Leben, wenn wir wirklich Ja sagen zu unserem Schmerz und ihn abgeben bei Jesus. Wir erleben alle viele Schmerzen, viele Leiden, viele Enttäuschungen im Laufe unseres Lebens. Wie zum Beispiel gesagt, denken wir an die Coronavirus-Zeit, was mussten wir da nicht alles hinnehmen? Und diese Schmerzen, diese Leiden bringen unser normales Leben einfach durcheinander. Und wir haben jetzt die Wahl, ob diese Leiden, diese Verluste wirklich endgültig sind und unser Leben zerstören, dass wir krank werden, oder ob sie für uns Möglichkeiten sind für eine Umwandlung in unserem Leben. Und zwar in das Wesen Jesu. Worum geht's? Dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Nachfolge Christi. Wir sollen Jesus nachahmen. Allgemein gilt, dass wir alle diese Leiden, Schmerzen erleben und eingeladen sind, ihn zu betrauen und durch ihn, durch diesen Schmerz zu wachsen. Je mehr wir lernen, eigene Verluste, diese Schmerzen, diese Leiden zu betrauen, jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke, desto tiefer wird unsere Beziehung zu Gott. Desto tiefer wird unsere Beziehung zu Gott. Und das Mitgefühl zum Mitmenschen. Jetzt schaut auf euer Leben. Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Ist sie recht oberflächlich, formell? Bete ich Gott einfach meine Texte runter? Lieber Gott, das war's. Wir sehen uns morgen wieder oder hören uns morgen wieder. Oder ist es eine lebendige Beziehung zu Gott Vater? Und wie sieht mein Mitgefühl zum Mitmenschen aus? Wenn ich höre in den Nachrichten, dieser Mensch leidet und diesem und dem ist dies oder jenes widerfahren, berührt mich das überhaupt noch? Woher kommt es? Weil wir selber unsere Schmerzen nicht richtig betrauert haben, deswegen nicht mitfühlen können mit unserem Nächsten. Ja, Begrenzungen, Leiden gibt es sehr viele. Wenn man sagt, ja, was soll ich jetzt vor Gott klagen oder aussprechen? Hier auch wieder eine ganze Litanei eben. Wir können nicht alles sein oder alles tun, was wir gerne möchten. Die Jugendzeit vergeht sehr schnell. Unsere Träume verpuffen. Vertraute Alltagsabläufe werden durcheinandergebracht. Denken wir jetzt durch diese Krisenzeit. Hauptthema, was man fast nur noch lesen kann in Nachrichten, Ferien, Ferien, Ferien. Ist es möglich, ist es nicht möglich, wo ist es möglich und so weiter. Alles wird durcheinander gebracht. Dann die Stabilität, Stellenwechsel, Umzug, Tod eines lieben Menschen, Affären in der Familie, vielleicht Scheidungen, Einsamkeit jetzt von vielen Menschen in dieser Krisenzeit, schwere Erkrankungen, vielleicht auch jetzt Arbeitslosigkeit für viele durch diese Krise und so weiter. So sehen wir hier schon so viele Schmerzen, die auf uns zukommen. Dann weiter schauen wir auf unseren Körper. Er bleibt nicht immer jugendlich und stark und gesund. Auch der Körper verfällt langsam. Dann schauen wir auf unsere Herkunftsfamilie. Wir haben von unserer Familie wunderbare Begabungen, aber auch unsere Begrenzungen mitbekommen. Dann schauen wir auf den Familienstand. So wie es der heilige Franz von Sales sagt, die Ehe ist wie ein Turm. Die drinnen sind, wollen unbedingt raus und können nicht raus. Und die draußen sind, wollen unbedingt rein und können nicht rein. Ja, immer diese Unzufriedenheit. Bin ich Single oder in der Ehe? Nie ist man zufrieden, weil der andere hat es ja immer besser. Ja, auch hier diese Schmerzen vor Gott zu bringen, die wir entweder als Single, als Alleinstehende haben oder in der Ehe. Dann schauen wir auf unseren Besitz, der fehlende Wohlstand, die Armut, die viele quält. Oder schauen wir auf unsere Beziehungen, wie sicher haben unsere Wünsche, oh, so einen Freund würde ich mir wünschen, aber wo hat man schon wirklich einen richtigen Freund, so wie David den Jonathan? Auch hier diese Leiden immer wieder, diese Enttäuschungen in verschiedenen Beziehungen. Und auch die geistliche Erkenntnis, vielleicht für diese, die täglich das Wort Gottes betrachten, vielleicht davor sitzen und beten und sagen, lieber Gott, es kommt einfach nichts. Diese Begrenzung, ja, jetzt habe ich eine halbe Stunde lang Bibel gelesen und es kommt einfach nichts. Alles leer, alles wie verschlossen, alles wie blockiert. Auch hier ein Schmerz, den wir vor Gott bringen dürfen. Also seht, es gibt so viele Schmerzen. Wenn Sie am Abend euch immer wieder in Ruhe einfach vor Jesus hinsetzen und sagen, so was war jetzt am heutigen Tag. Jesus sagt, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Also lieber Jesus, jetzt fangen wir mal an. Seit dem Aufstehen, was ist gewesen, ja? Sicher sagt der heilige Ignatius in der Gewissenserforschung, in der täglichen, ist das Danken so wichtig? Dann überleg's mal am Abend, ob ihr danken könnt. Nein, danken vielleicht nicht unbedingt, aber dann beginnen wir halt mit dem Klagen. Klagen wir vor Jesus, dann kommen wir auch zum Danken. Was passiert, wenn wir vor Gott nicht klagen? Was passiert, wenn wir unsere Leiden und Belastungen nicht zu Jesus bringen? Jesus sagte schon, ich werde euch Ruhe verschaffen. Also kann man sagen, wenn wir nicht zu Jesus kommen, haben wir diese Ruhe eben nicht. Diesen Frieden, diesen Trost, diese Kraft. Ja. Ja, wenn wir unsere Leiden runterschlucken, wie ich am Anfang gesagt habe, noch ein Opfer runtergeschluckt, noch ein Opfer runtergeschluckt, noch ein Opfer runtergeschluckt, oder unsere Verluste und Leiden leugnen, sammeln sie sich an wie schwere Steine in unserer Seele, die uns hinunterziehen. Überlegt mal, wie viele Steine ihr da drinnen tragt. Und Jesus sagt, hallo, komm zu mir, bring mir deine Steine. Vielleicht ist es schon ein richtiger Haufen, ein richtiger Berg durch unsere Lebensjahre, den wir so angesammelt haben. Und Peter Skatzero sagt, ja, wenn wir die Steine so ansammeln, das ganze Leben, droht eine latente Depression. Schon mal depressiv. Ja, die Welt ist ja sowieso schlimm. Vielleicht kommen bald die drei finsteren Tage und dann werden die ganzen bösen Menschen vernichtet. Hurra, wir Heilige, wir überleben natürlich. Klingt ein bisschen nach Altem Testament, ja. Wie die Pharisäer, die erwartet haben, jetzt kommt der Messias, der alle bösen Menschen endlich ausrottet. Und ja, sie, die Heiligen, sie werden dann mit dem Messias herrschen. Wie groß war die Enttäuschung, der Messias kam und statt die Bösewichte auszurotten, ging er zu den Sündern, hat sich um die Sünder gekümmert und sie zur Umkehr geführt. Ja, also auch heute. Lass mir endlich dieses Schema weg, dieses Klischee, Gott wird kommen und die Bösen endlich zu vernichten und wir Heilige, wir überleben. Nein, bringen wir all diese Schmerzen, all diese Leiden zu Jesus, dass wir nicht in diese Depressionen hineingeraten. Wenn man sich lange Zeit nicht mit den Schmerzen befasst, mit diesen Leiden inneren, halten sie uns davon ab, frei und ehrlich mit Gott und anderen zu leben. Wir setzen uns Masken auf und lächeln. Die berühmte Frage, ihr kennt sie, wie geht's dir? Die berühmte Antwort, gut, und das war's. Dann setzen sie eine zweite Frage dazu. Und wie geht's dir wirklich? Bist du bereit zuzuhören? Und dann schüttet er vielleicht dir das Herz aus. Wie geht's dir wirklich? Aber das haben wir doch wunderbar gelernt. Immer schön lächeln, wenn wir es noch können. Masken aufsetzen. So tun, wie wäre alles in Ordnung. Aber da bleibt es ja nicht. Diese Gefühle, die wir verdrängen, die wir runterschlucken, wie Angst, Wut, Trauer und so weiter, all diese Gefühle, die wir leugnen, sickern an anderer Stelle durch. Wir können halt mal nicht so perfekte Schauspieler sein, dass wir alles verbergen können. Wie kann sich das dann zeigen? Man verspätet sich ganz bewusst zu dieser oder jener Versammlung. Warum? Nun zeige ich durch mein Verhalten, dass ich beleidigt bin, dass ich enttäuscht bin, dass ich sauer bin. Oder schauen wir auf unsere sarkastischen Bemerkungen. Gerade jetzt überlegt die letzten Monate eure sarkastischen Bemerkungen, dem bösen Unterton manchen Politikern gegenüber, manchen Bischöfen gegenüber. Wie sickert es durch? Sarkastische Bemerkungen. Oder auch bekannt, man reagiert mit Schweigen. Kalter Krieg. Keine Lust zum Reden. Zeig so dem anderen, dass ich beleidigt bin. Oder noch eine andere Gefahr, wenn wir diese Schmerzen nicht vor Gott klagen. Es besteht die große Gefahr, dass man rücksichtslos sündigt, um dem Schmerz zu entrinnen. Hört man auch immer wieder, wenn Menschen schwer gelitten haben, dann suchen sie die Liebe und den Trost überall und geraten in die schlimmsten Sünden hinein. Es geht aber noch weiter, dann haben wir bald diese Reaktionen, die wir vielleicht ein bisschen kennen, wenn wir den Schmerz verdrängen. Wenn wir den Schmerz verdrängen und betäuben, dann entstehen Süchte. Wir betäuben diesen Stein, diesen Schmerz, der in uns ist, den wir nicht aushalten können, mit einer Sucht. Natürlich wisst ihr, dass es geht natürlich nicht. Da brauchen wir immer mehr, um diesen Schmerz eben zu betäuben. Könnt ihr euch mal überlegen, ob da vielleicht so eine Sucht auch bei euch vorkommt. Die Menschen flüchten vor dem Schmerz, zum Beispiel in Arbeit, Workaholismus. Sieht er noch ganz gut aus, Tag und Nacht arbeiten, nur um diesen Schmerz nicht zu begegnen. Manche flüchten ins Fernsehen, manche in den Alkohol, dann wieder andere in die Pornografie. Manche suchen dann den Trost beim Shoppen, beim Einkaufen, kaufen und kaufen und kaufen und kaufen ohne Ende. Wieder andere durchs Essen, der berühmte Kühlschrank, der dann herhalten muss, oder sexuelle Eskapaden und ungesunde Beziehungen. Und was interessant ist, was der Peter Skatzeria nennt, sogar ununterbrochenen Dienst am Nächsten in irgendeinem Verein, dass ich einfach ständig weg bin, nur um mich nicht mit meinem Schmerz auseinandersetzen zu müssen. Peter Skatzera nennt hier einige Abwehrmechanismen gegen den Schmerz, wie wir ihn herunterspielen, um ihn nicht wahrnehmen zu müssen. Darf sie auch kurz vorlesen. Ich brauche es euch nicht merken. Wie gesagt, ihr findet es in dem kleinen Heftchen hier. Wir verneinen den Schmerz. Mir geht es ja noch so gut im Vergleich zu anderen Menschen. Wir spielen es herunter. Mein Sohn ist ganz okay, nur ab und zu trinkt er ein bisschen. Ja. Oder wir schieben dann anderen die Schuld zu. Die Politiker sind jetzt schuldig oder die Bischöfe oder was weiß ich. Oder wir rationalisieren das. Ich habe halt eine genetische Veranlagung zum Zorn, deswegen breche ich halt immer wieder aus. Oder wir intellektualisieren und sagen, ja, im Vergleich mit anderen geht es mir ja noch gut. Oder wir lenken uns ab, schauen nicht immer auf das Negative, es gibt auch das Positive, du sollst positiv denken, also weg mit dem Negativen, verschieben wir es in die untere Schublade, diesen Stein, damit man ja nicht mehr sehen muss. Oder wir werden feindselig, wir werden gereizt, wenn es auf bestimmte Themen zu sprechen kommt. Oder, wie schon eben gesagt, wir betäuben es durch Süchte, ungesunde Bindungen oder vielleicht durch viele, viele Medikamente. Sicher könnte jetzt jemand sagen, okay, ich leide zwar jetzt, aber bin jetzt selber schuld. Hätte ich nicht dieses oder jenes gemacht, ja, dann wäre ich jetzt nicht krank. Oder dann wäre das nicht auf mich gekommen. Aber auch hier, auch wenn wir es selber herbeigeführt haben, unsere Krankheiten oder unsere Lebenssituation, dürfen wir trotzdem vor Gott darüber klagen. Und noch ein wichtiger Punkt, dann haben wir schon, was alles passiert, wenn wir diesen Schmerz nicht vor Jesus hintragen. Vermeide oberflächliche Vergebung, schnell, 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 ich habe vergeben. Wenn man die Leute sagt, ja, ich habe bereits vergeben. Schnelle Vergebung als Willensakt ist sicher gut bei der Heiligen Beichte. Damit Gott mir vergeben kann, soll auch ich von Herzen vergeben. Als Willensakt gut bei der Beichte, wunderbar. Ich vergebe. Aber diese richtige Vergebung ist kein kurzer Prozess, nicht nur ein kurzes Wort, ich vergebe, sondern es ist wirklich ein Prozess, wo ich erstmal vor Gott diesen Schmerz klage, um dann loslassen zu können und dann richtig vergeben kann. Dass ich wirklich auch im Herzen spüre, ja, jetzt habe ich vergeben. Jetzt ist es weg. Jetzt kann ich diesem Menschen wieder begegnen. Auch früher habe ich schon gesagt, zu empfehlen ist hier auch ins Tagebuch ein Brief, wo ich dann diesen Person einen Brief schreibe über all diesen Schmerzen, den ich erfahren habe und an diese Person schreibe. Aber bitte nicht abschicken, nur um diese Gefühle herauszuschreiben und es dann Jesus abzugeben. Am besten diesen Brief dann Jesus abzugeben. Jesus, hier hast du diesen Schmerz, diese Beleidigung, diese Verletzung, diese Erniedrigung, hilf mir, diese Person loszulassen in deine Hände. Du bist der Richter, du wirst für das Recht, für mein Recht sorgen. Gut, hier soweit, was eben passiert oder was wir aus unserem Leben kennen, wenn wir immer nur runterschlucken, 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 so tun, als wäre nichts passiert. Jetzt kommen wir zu diesen drei Phasen. Was wir mit unserem Schmerz tun sollen. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Es sind drei Phasen. Das erste ist, wir sollen diesen Schmerz beachten. Beachten. Denkt daran, abends gönnt euch diese 5 Minuten, bevor ihr schlafen geht. Überlegt, was sind die Schmerzen des heutigen Tages? Was sind die Enttäuschungen? Was sind die Begrenzungen? Was sind die Verluste? Was hat mich heute fix und fertig gemacht? Gönnt euch diese 5 Minuten, dass ihr diesen Schmerz wirklich beachtet und dann auch Jesus abgeben könnt, vor Jesus klagen könnt. Dann die zweite Phase ist natürlich dieser verwirrende Zwischenzustand. Wenn ich vor Gott klage, dann habe ich noch nicht diese Freude, diese Lösung. Es dauert, ja. Und dann ist die dritte Phase dann das Neue, das Wunderbare, das Gott dann aus meinem Schmerz hervorgehen lässt. Also beachten, diesen verwirrenden Zwischenzustand aushalten und dann auf dieses neue, wunderbare Warten, das Gott schenkt. Wir haben es jetzt am Pfingstfest auch erlebt. Zuerst dieser große Schmerz der Jünger. Jesus stirbt am Kreuz. Mit diesem Kreuzestod Jesus sterben alle ihre Hoffnungen auf den König von Israel, auf die ersten Plätze in seinem irdischen Königsreich und. Wir haben gehofft, sagen die Emmaus-Jünger. Mit anderen Worten, wir haben die Hoffnung verloren. Tiefster Schmerz. Und dann brauchen sie auch mit der Hilfe Jesu 40, ja 50 Tage, wo sie weinen, wo sie klagen, wo sie auf das neue Warten, das Gott am Pfingstfest schenkt, den Heiligen Geist. Das Neue, das der Heilige Geist dann schenkt, wo er auf sie herabkommt, mit seiner Freude, mit seinem Frieden, mit seiner Kraft. Dass sie plötzlich als neue Geschöpfe hinausgehen können in die ganze Welt. Ohne Angst, ohne Furcht. Seht, ich mache alles neu, sagt Jesus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist dieser Sinn. Neues soll entstehen in unserem Leben. Wir sollen nicht eingehen wie eine Pflanze, die kein Licht und kein Wasser bekommt. Wir sollen aufblühen, auch in Schmerz und Leid. Und gerade durch Schmerz und Leid reifen wir, werden wir zu diesen Geschöpfen, wie Gott uns haben will. Erste Phase eben, Beachtung des Schmerzes. Unsere Kultur bagatellisiert Tragödien und Verluste. Jeden Abend in den Nachrichten werden uns Bilder von Verbrechen, Kriegen, Hungersnöten und Naturkatastrophen gezeigt. Sie werden analysiert, es wird darüber berichtet, aber sie werden nicht beklagt. Und dann schaut es nach diesen ganzen Nachrichten, wenn ihr ausmacht, wie fühlt ihr euch? Fix und fertig, ja? Noch diese Schlimme, noch diese Schlimme und noch diese Ängste, ja? Ist es dann verwunderlich, dass es in unserer Kultur so viele Depressionen gibt? Ist es da ein Wunder, dass die Verschreibung von Medikamenten gegen Depressionen und Ängste so explosionsartig gestiegen ist? Fragt Peter Scacero. Also, Trauern ist nur möglich, wenn wir unseren Gefühlen, gerade auch Wut, Trauer und Angst, Raum geben. Aufmerksam achte man auf das innere Leben der Gefühle wie Angst, Wut und Trauer, die nicht mehr verdrängt werden, nicht mehr runtergeschluckt werden. Wie Hiob geben wir ihnen Raum und bringen sie vor Gott. Können Sie das Buch Hiob gerne lesen, wie er all seine Leiden vor Gott hinträgt. Zuerst verliert er seine Kinder. Ich glaube, 10 Kinder hat er gehabt. Durch eine schreckliche Naturkatastrophe sterben sie alle. Dann verliert er seinen ganzen Besitz. Und zu guter Letzt verliert er noch seine Gesundheit. Schlimmer geht's schon gar nicht mehr. Dann lest das Buch Hiob. Wie reagiert Hiob? Er schluckt es nicht runter, sondern er klagt vor Gott. Er klagt und klagt und klagt, bis das neu in seinem Leben aufbricht. Und es ihm nachher als neue Menschen besser geht wie zuvor. Denken wir an David, als sein Freund Jonathan, der beste Freund, den man sich vorstellen kann, verstorben ist. Wie er darüber klagt, ich glaube 3-mal kommt es vor, wo er über diese Katastrophe des Todes seines Freundes vor Gott klagt. Oder denken wir an seine Psalmen. Die Hälfte von seinen 150 Psalmen sind Klagelieder. Peter Scacero sagt, sie zollen der Tatsache Tribut, dass das Leben hart, schwierig und manchmal sogar brutal sein kann. Die Psalmen beklagen die scheinbare Abwesenheit Gottes. Sie rufen Gott um Trost und Fürsorge an. Klagelieder ringen mit Gottes loyaler und treuer Liebe. Hier nur ein paar Beispiele. Es gibt natürlich sehr viele Klagepsalmen. Wie gesagt, die Hälfte der 150 Psalmen sind Klagepsalmen. Hier nur ein paar Beispiele. Psalm 42. Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht. Denn man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist nun dein Gott? Oder Psalm 43. Denn du bist mein starker Gott. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Oder Psalm 77, hat seine Huld für immer ein Ende? Ist seine Verheißung aufgehoben für alle Zeiten? Hat Gott seine Gnade vergessen, im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Oder Psalm 88, du hast mich ins tiefste Grab gebracht, tief hinab in finstere Nacht. Schwer lastet dein Grimm auf mir, all deine Wogen stürzen über mir zusammen. Immer wieder diese Klage, ich wiederhole es nochmal, vor Gott dürfen wir alles klagen, vor den Menschen sollten wir keine Jammerlappen sein, das halten sie nicht aus. Aber Gott hält es aus, Gott hat ein riesiges Ohr für uns, ein großes Ohr. Er will das alles hören. Denken wir an die Worte, die Jesus seiner Schwester Faustine gesagt hat, sag mir alles. Deine Worte sind mir wertvoller als die schönsten Lieder, die zu meinen Ehren gedichtet worden sind. Sag mir alles. Unsere ganzen Klagen dürfen wir ausschütten und danach kommt natürlich der Dank. Wenn wir die ganzen Steine loshaben, die uns so quälen und hinunterziehen und krank machen und süchtig machen, dann sind wir endlich frei. Dann können wir loben und danken. Ja, wir sehen es eben bei Jesus selber. Auch Jesus hat getrauert. Denken wir an Lazarus, die Familie, die ihn so herzlich immer beherbergt hat, die er so lieb gehabt hat. Lazarus, Martha und Maria. Als Lazarus gestorben ist, geht er zum Grab und das Erste, er weint. Er weint und weint über den Tod seines Freundes Lazarus. Obwohl er gewusst hat, dass er ihn bald herausrufen wird. Aber zuerst gibt er seinem Leid, seinem Schmerz Ausdruck. Dann auch das Weinen Jesu über Jerusalem. Er weint über Jerusalem. Er klagt über Jerusalem. Dann eben, wie schon gesagt, am Kreuz, wo er auch wieder seine Klage ausspricht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um dann durch dieses Klagen hinzukommen zu dieser ganzen Hingabe an den Vater. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Die zweite Phase, auch sehr schwierig nach dem Klagen, diese verwirrende Zwischenzeit aushalten. Hier sagt Peter Scazzero, es ist eines der radikalsten Gebote unserer Zeit, warte auf Gottes Zeitpunkt. Psalm 37, 7, sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Gar nicht so einfach, schauen wir auf Abraham. Wie lange musste er auf den Isaak warten? Jahrzehnte. Diese schwere Zwischenzeit durchstehen, durchhalten. Ich glaube, als 100-Jähriger hat er dann den Isaak bekommen. Denken wir an das Volk Israel. 40 Jahre mussten sie durch die Wüste ziehen. Diese furchtbare Zwischenzeit durchstehen, durchhalten, bis das neue, das gelobte Land auf sie gekommen ist. Oder wie ich schon gesagt habe, schau mir auf die Jünger. Die Zeit von Karfreitag bis zum Pfingstfest, 50 Tage. Diese furchtbar schweren Zwischenzeit, bis das Neue in ihrem Leben aufgebrochen ist. Die Freude, der Friede des Heiligen Geistes. So, hier schreibt er noch für die Gemeinde, was gute Maßnahmen wären. Erste Maßnahme, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft innehalten und den kleinen und großen Schmerzen in der Gegenwart und Vergangenheit Beachtung schenken. Ganz praktisch. Hier dieser Vorschlag, nimm dir einen stillen Tag mit Gott und notiere es dir, oder wie ich schon gesagt habe, vor dem Schlafengehen gönnen wir uns diese 5 Minuten, um zu notieren, was waren die Schmerzen des heutigen Tages. Zweiter Rat, gib dir die Erlaubnis zu fühlen, Gefühle nicht mehr verdrängen, unterdrücken, sondern was habe ich dabei gefühlt heute mit diesem Schmerz? Angst, Wut, Trauer, sprechen wir es vor Jesus aus. Und dann drittens, denk daran, deine Verluste sind nichts, über die man hinwegkommen muss, sondern etwas, das für Gott und dein geistliches Leben großen Wert hat, wie Kompost. Leid, Schmerz soll zum Kompost werden für das Neue, für das Wunderbare, das in unserem Leben dann Gott aufbrechen lassen will. Eine zweite Maßnahme dann für andere, rüste andere dazu aus, die Verluste, die Schmerzen in ihrem Leben und im Leben von anderen zu erkennen und darüber nachzudenken. Peter Scacero sagt, die Gemeinde ist der Ort, Menschen an kritischen Kreuzungen ihres Lebens wie Tod, schwere Krankheit, Missbrauch, Geburt, Scheidung, Pensionierung, Umzüge und so weiter zu begleiten. Man kann ihr Menschen helfen, die Desorientierung in ihrem Leben zu empfinden. Und dann gibt es so auch noch einen Rat, gerade dann, wie man anderen helfen kann, mit diesem Zeitstrahl, eben von der Geburt bis zur Gegenwart, wo man so einen Zeitstrahl anfertigen kann, schauen, was waren die schlimmsten Schmerzen, die schlimmsten Enttäuschungen, die schlimmsten Situationen in meinem Leben, die ich dann vor Gott eben hinlegen kann, vor Gott beklagen kann. Und dritte Maßnahme noch, fertige deinen eigenen Klagepsalm an. David hat es geschafft, über 70 Klagelieder zu verfassen. Wir sind eingeladen, unseren eigenen Klagepsalm vor Gott zu schreiben. Hier nochmal dieser wunderbare Gedanke mit dem Komposthaufen. Die schlimmsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte, die wir nicht verstehen können, sind in Gottes wunderbaren ewigen Plan nur Kompost. Aus dem größten Übel, dem Tod von Jesus, kam das allergrößte Gute. Der Sieg über den Satan, die Sünde und den Tod durch den Kreuzestod Jesu. Das Allerschlimmste, was geschehen konnte. Dass die Menschen Gott, Jesus Christus, getötet haben, hat uns den größten Sieg über das Böse geschenkt. Und genauso darf es in unserem Leben sein. Jedes Kreuz soll uns nicht vernichten und zerstören, sondern soll zur Auferstehung, zu diesem Neuen führen, das Gott in unserem Leben schenken möchte. Jetzt noch die Phase 3. Dann sind wir schon fertig mit diesen Gedanken, die wir dann in unserem Leben verwirklichen dürfen. Das Neue, das in unserem Leben aus diesem Alten, aus diesem Kreuz, aus diesem Leid, aus diesem Schmerz entstehen kann. Man lässt zu, dass das Alte Neues hervorbringt. Richtig trauern bedeutet also, Dinge, Personen loslassen und zulassen, dass aus dem Schmerz Segen wird. Was kann eben aus diesem Leid, aus diesem Kreuz entstehen, wenn wir es vor Gott beklagen und annehmen? Das sind verblüffende Verlagerungen und innere Veränderungen. Die Folge, wenn man diesen seltsamen Weg in die Trauer einschlägt. Es wird sichtbar, was Jesus sagt, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wie schon gesagt, diese Wartezeit schenkt eine neue Stufe der Nähe und Vertrautheit mit Gott. Wir werden ganz anders mit Gott reden. Diese Vertrautheit, diese Nähe, die wir uns doch so sehr wünschen. Und sie führt zur vollkommenen Liebe und Veränderung unserer Persönlichkeit ins Gute. Es kommt hier noch eine kleine Litanei von wunderbaren Veränderungen, die in unserem Leben geschehen können, wenn wir diesen Schmerz nicht mehr runterschlucken, sondern vor Gott beklagen, in die Hände Gottes loslassen und dann auf dieses Neue warten, das Gott schenken möchte. Erstens, es fällt uns leichter, auf Gott zu warten und aus seinen Willen zu leben. Denke hier an dieses Totus Tuus vom heiligen Johannes Paul II., was mich immer wieder so bewegt. Mit 10 Jahren verliert er seine Mama. Und sagt, Totus tuus, Maria, du bist jetzt meine Mama. Und liefert sich das ganze Leben diesem schweren Willen Gottes aus. Diese Wartezeit, bis das Neue hervorbricht. Ganz besonders hat mich berührt, eben dieser Augenblick, wo er von der Kugel getroffen wird, von Ali Akça, dem Attentäter. Und dann niedersinkt in seinem Auto. Und dann nur wiederholt, Totus tuus. Ganz dein, o Maria. Und später hat er gesagt, das hat ihm die Gewissheit gegeben, er wird diese Attentat durchstehen. Und später hat er gesagt, ja, eine Hand hat die Kugel geschossen, eine andere große Hand hat die Kugel gelenkt. Was ganz ungewöhnlich ist, dass eine Kugel nicht gerade geht, sondern im Körper einen Bogen macht, sodass er nicht gestorben ist. Es war die Mutter Gottes, totus tuus. Wenn wir immer wieder alles vor Gott klagen, vor Gott hinlegen, vor Gott loslassen und ihm unser totus tuus durch Maria geben, ganz dein, können die größten wunderbaren Dinge in unserem Leben geschehen. Und denke hier auch nochmal Johannes Paul II. Zurück. Er hatte eine Freundin, eine Verlobte, wollte gerne heiraten. Hört vom Bischof, nein, Karol, du wirst nicht heiraten, du gehst ins Priesterseminar, du wirst Priester. Totus tuus. Er hat sicher vor Gott darüber geklagt, was für ein Schmerz, ja? Die Geliebte loszulassen, um etwas Größeren will. Und immer wieder dieses Totus tuus. Was hat es für ein Segen geschenkt der ganzen Kirche und auch der Welt? Dieses ganz dein. Aber er musste durch all diese Schmerzen, durch all diese Leiden durchstehen. Diese verwirrende Wartezeit durchhalten, aushalten. All diese Leiden, all diese Krankheiten, dieses Attentat. Damit Gott durch ihn das Neue in der Kirche, das Wunderbare schenken konnte. Zweitens, wir werden barmherziger. Drittens, wir haben weniger Begehrlichkeiten und Götzen. Klar, wenn ich vor Gott klage, brauche ich meine Süchte nicht mehr. Dann brauche ich nicht mehr 10 Bierflaschen täglich. Dann kann ich sicher ein Bierlein trinken, aber ich brauche es nicht mehr, um meinen Schmerz zu betäuben, sondern kann mit diesem Bier oder mit dem Wein Gott loben und preisen. Ich brauche es nicht mehr als Götzen, als Suchtmittel. Wir sind eher geneigt, uns von den unwichtigen Dingen im Leben zu befreien, nach denen andere sich so sehr sehnen. Viertens, wir werden vom Zwang befreit, andere beeindrucken zu müssen. Ist nicht unser Problem heutzutage ständig, nach der Wertschätzung, dem Lob der Menschen zu schauen? Wir können Gottes Plan mit einer neuen Freiheit folgen, weil unsere Motivation nicht mehr vorrangig darin besteht, es allen Menschen recht machen zu müssen. Nicht mal Jesus hat es geschafft. Nicht mal Gott in Jesus hat es geschafft, allen Menschen es recht zu machen. Also schaffen wir es auch nicht. Aber wie gesagt, wenn wir darüber klagen, wenn wir es loslassen, stehen wir darüber. Fünftens, wir können ruhiger mit ungelösten Fragen leben. Wir fürchten uns nicht mehr davor zu sagen, ich weiß es nicht. Wie oft wissen wir es eben nicht. Aber wir können es loslassen. Wir können vor Gott klagen und es in seine Hände loslassen. Sechstens, wir zeichnen uns durch größere Demut und Verletzlichkeit aus. Siebtens, wir genießen eine neue, lebendige Wertschätzung für einfache Dinge des Alltags, Jahreszeiten, Menschen, liturgische Zeiten, die wir ganz anders erleben können. Achtens, wir haben weniger Ängste und eine größere Bereitschaft, Risiken einzugehen. Wir wissen, alles ist in Gottes Hand. Dann kann es nicht schiefgehen. Neuntens, wir spüren die Wirklichkeit des Himmels ganz neu und verstehen besser, dass wir auf der Erde nur Fremde und Gäste sind. Zehntens, wir sorgen uns mehr um die armen Menschen, um die Witwen, um die Waisen. Wir entwickeln ein Mitgefühl für sie, weil wir ihren Schmerz jetzt verstehen können. Und wir können so ganz anders ihnen helfen. Und elftens, wir sind endlich bei uns und bei Gott zu Hause. Ja, mit dem Prophet Jeremias dürfen wir immer wieder beten, ich verwandle ihre Trauer in Jubel. Tröste und erfreue sie nach ihrem Kummer. Mein Volk wird satt an meinen Gaben, Spruch des Herrn.